Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Wie jeden Montag, Mittwoch und Freitag habe ich mich sehr früh morgens hingesetzt, habe mir eine Tasse Kaffee aufgebrüht und schon mal die Schlagzeilen des Tages sortiert, durchgeforstet, was gibt es an Meldungen, was ist von Gesprächswert und natürlich heute auch am Karfreitag in einer Woche, in einem Monat voller Karfreitage. Und diese Meldungen des Tages durchforste und bespreche ich zum Glück selten alleine. Es sind immer Menschen, die ich sehr mag, wie zum Beispiel auch ihn. Ich darf mit ihm nicht essen gehen, ich darf mit ihm aber eine Tasse Kaffee teilen. Es ist der Redaktionsleiter, der Producer, der Mastermind und der Sidekick von Klaas Häufer Umlauf, bekannt aus Late Night Berlin und Baywatch Berlin. Es ist Jakob Lund.
Also auf das Teilen würde ich gern verzichten. Guten Morgen, Micky. Ich stehe hier an meiner Kaffeemaschine.
Ja.
Und ich würde mir jetzt mal ganz schnell keinen Filterkaffee brühen, sondern einen Espresso.
Ja, du bist ja auch so ein Schöngeist. Bei dir stelle ich mir auch. Bei dir stelle ich mir auch vor, du bist der Einzige, der in der Corona-Krise auch in Woche, der beginnenden Woche 4 keine Jogginghose, sondern immer noch seinen Seidenpyjama trägt, oder?
Nee, Anzug, Micky. Nee, wobei, wenn ich ehrlich bin, ich habe die Business-Unterhose an. Also extra heute Morgen nochmal schnell eine frische angezogen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Übrigens bin ich ja schon irritiert, wenn unser gemeinsamer Morgen hier wirklich mit News anfängt und nicht mit einem ersten Stopp bei der Tankstelle, weil so ist das ja normalerweise
bei uns. Ja, das stimmt, aber die Zeiten haben sich geändert.
Wir fahren zur Tankstelle und du kaufst ja Beef Jerky. Aber jetzt erzähl mal, worum es geht und wie wir in den Tag starten.
Genau. Die Schlagzeile des Tages.
Das Handelsblatt schreibt, EU-Finanzminister einigen sich auf Rettungspaket gegen Corona-Krise. Und das war ein bisschen überraschend. Die EU-Finanzminister haben sich auf milliardenschwere Hilfen für gefährdete Staaten, Firmen und Jobs geeinigt. 500 Milliarden Euro. Ne? Das Streitthema Corona-Bonds wurde jetzt erstmal ausgeklammert. Ich finde das ja ganz interessant, die Vorstellung, wie diese ganzen Diplomaten aus allen Ländern jetzt in so einer Videoschalte zusammenkamen. Das ist so ein bisschen wie der Videochat mit den Eltern.
Ja. Angela Merkel hat erstmal ihr Ohr gefilmt, eine Stunde lang, deswegen musste man da erst intervenieren. Frau Merkel, bitte, also die Kamera ist da über diesem kleinen Schlitz und das bitte aufs Gesicht richten.
Du blickst ja wirklich die ganze Zeit nur in so tote, leere Augen, das ist so ein bisschen wie die Quarantäne-WG mit Gottschalk und Jauch. Ne? Schön, das ist auch so interessant. Ich stelle mir diese Glitches. Ja, bei diese Glitches, die du die ganze Zeit hast, das ist ja auch super schwierig. Das ist andererseits sehr praktisch, wenn es um die Summen geht, wo jedes Mal, wenn du dann sagst, über wie viele Milliarden, ja, es sind so Milliarden, wo dann immer so eine Störung ist, so ein Britzel. Am Ende haben sie alle unterschiedliche Zahlen gesagt und waren total überrascht. Am Ende, das ist jetzt 500 Milliarden, das darf doch wohl nicht wahr sein.
Ist die Frage, wie die dann ausgegeben werden. Ne? Also es gibt ja jetzt in Deutschland bei diesen ganzen Soforthilfeprogrammen jetzt schon die ersten Betrüger. Hier in Berlin habe ich gehört, ist das Geld alle und viele gehen leer aus. Also das wird noch spannend werden, glaube ich.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Die Welt schreibt, Christian Lindner verärgert über Merkel-Ansprache, spricht zum Souverän wie zu Kindern. Ja, toll. Vor allem, du lachst schon
bitterer Vorwurf. Ich muss nicht darüber lachen. Ich weiß ja, worum es geht.
Ja, vor allem interessant, dass das ausgerechnet von denjenigen kommt, der bei den Jamaika-Verhandlungen wie so ein beleidigtes kleines Kind dann weggegangen ist, als er nicht das gekriegt hat, was er wollte. Diese Rubrik ist natürlich insofern nicht ganz unberechtigt, weil Lindner ja auch einfach gerade nichts zu melden hat und natürlich um seinen Markenkern, die Liberalität, die Freiheit kämpft. Es interessiert halt nur gerade niemand.
Ja, die FDP hat immer dann ein Problem, wenn andere vernünftige und gute Politik machen, dann müssen die so ein bisschen ums Überleben kämpfen und mit wirklich äußerstem Schwachsinn immer wieder erklären, dass sie noch da sind. Und da ist, glaube ich, Christian Lindner gerade die Speerspitze.
Ja, da gibt es dann ja auch so Kampagnen wie Mundschutz statt Maulkorb. Da habe ich dann gesehen, die AfD hat dummerweise denselben Slogan, was jetzt auch nicht unbedingt hilft, um sich von dieser Partei abzusetzen. Und Angela Merkel ihrerseits, die hält ja momentan, die tritt ja mittlerweile so häufig vor die Kamera, die hat ja bald Natascha Ochsenknecht eingeholt und die hat ja und sie gibt sich ja ihrerseits ja vorsichtig optimistisch, also sie sagt, es besteht Anlass zu vorsichtiger Hoffnung, das bedeutet auf Deutsch so viel wie, ja, wir schaffen das, also Ja, oder? Ja, und das ist schon... das ist schon interessant.
Naja, ich bin so ein bisschen genervt. Also ich bin einerseits genervt von dem vielen Zuhause sein und vom Homeoffice, klar, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute in Deutschland. Aber auf der anderen Seite bin ich auch genervt von meinen Mitmenschen, dass sie jetzt schon wieder fordern, und da ist ja auch Christian Lindner einer der Ersten, wie geht's denn jetzt weiter? Ja. Ja, wir sind eigentlich noch mittendrin. Ich, um mal so ein Bild zu malen, ich als Dicker, ja, ich habe immer wieder so Versuche abzunehmen und mache dann ganz viel Sport. Ganz viel heißt dann dreimal und dann erwische ich mich bei dem gleichen Konstrukt, dann denke ich, ja, wie oft soll ich denn noch, bis ich hier mal was an meinem Körper sehe, dass ich da so eine Beisenherzfigur ausbilde. Ach, ja, man muss, es ist ein Marathon, ja. Da musst du jede Woche hin und wir sind wirklich gerade am Anfang und ich finde, da passt auch noch ein Effekt, wenn ich dann das vierte, fünfte Woche joggen war hintereinander, dann denkt man auch irgendwann, es war jetzt jedes Mal so eine Qual, wenn du jetzt aufhörst, dann war alles umsonst. Und an diesem Punkt befinden wir uns jetzt. Wir haben uns jetzt mal so durch die Anfangszeit gequält. Ja. Wir haben alle kultig Videokonferenzen gemacht. Wir haben Netflix geguckt. Und jetzt gibt es schon die Ersten, die den Experten recht geben, die sagen, Mensch, man könnte mal wieder vor die Tür. Es ist aber alles Quatsch. Wir sollten das jetzt nicht mit dem Arsch einreißen. Das wäre hier mein politisches Plädoyer. Ja. Wir müssen jetzt weitermachen und hoffen, dass da irgendwie was Sinnvolles draus wird.
Aber schon
sonst habe ich umsonst auf sehr viele Abendessen mit dir verzichtet, Micky.
Stimmt, ja, stimmt. Also Leute, also wir müssen die Alten und Schwachen schützen und natürlich auch ein bisschen an Jakob Lund denken, der will bald mal wieder ins Grill Royal. Ne? Aber das ist schon spannend, weil jetzt gibt es, genau, also man merkt jetzt auch, dass die Menschen sich immer mehr den Experten zuwenden, die ihnen ein früheres Ende des Lockdowns prophezeien. Und die, klar, die Wissenschaftler sind sich natürlich uneinig. Da gibt es ja demnächst noch eine Studie von der aus Bonn, die kommt, über Heinsberg. Das wird noch sehr interessant. Aber da sprechen wir noch mal die Tage drüber. Da geht es nämlich um die Herdenimmunität und dass es vielleicht doch möglich sein könnte, ist aber noch zu vage. Und die AfD zum Beispiel, die will ja jetzt schon, die unterbieten sich jetzt gegenseitig. Die AfD sagt also jetzt Ende des Shutdowns bitte schon am 15. April, so wie bei der Preis ist heiß, wo man sich dann so gegenseitig unterbietet. Ist es eigentlich, ich glaube, das ist die Schuld von Sat.1, dass ich bei dem Begriff Corona-Kabinett an so eine miese Comedy-Show denken muss, wenn ich das höre.
Irgendwas, oder? Mit Hugo Egon Balder.
Ja. Eins kann ich den Leuten nur sagen, es ist ja Ostern und da muss man auch mal sagen, Ostern ist in diesem Jahr anders, aber der österliche Gedanke ist in diesem Jahr auch im Vordergrund. Denkt bitte an Jesus, der hat es auch geschafft, mal 3 Tage in seiner Höhle zu bleiben. Den haben sie vorher sogar ans Kreuz geschlagen. Also bitte.
Papala Paparazzi.
Ja, das ist also eine ganz wichtige Meldung. Desiree Nick ist raus bei Promis unter Palmen.
Ja,
Jakob, verfolgst du diese Sendung?
Ja, absolut. Ja? Jeden Mittwochabend sitze ich gebannt vom TV-Gerät. Und das war auch kein Mittwoch wie jeder sonst, weil es war eine ganz besonders gute Folge von Promis unter Palmen.
Ja, aber,
leider
gut ist
mit dem
ja
schrecklichen Ende, dass Desiree Nick raus musste, ne?
Ja. Ja, aber gut ist ja auch sehr, sehr relativ, ne? Denn also was ich da wirklich gesehen habe, war eine Mischung aus Alkoholismus und Mobbing. Also viele Lehrer, die jetzt gerade irgendwie zu Hause sind, die fangen an, so Phantomschmerzen nach der Schulzeit zu entwickeln, oder? Also ich war ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Wirklich?
Ja, nun, also so wie, es wird viel berichtet von Claudia Obert und Desiree Nick und die streiten sich ja da sehr im Vordergrund.
Claudia Obert?
Ich möchte mal Ronald Schill heute.
Ja, bitte, Richter gnadenlos.
Ich möchte mal Ronald Schill heute würdigen. Richter gnadenlos ist eigentlich eine Figur, die jede Reality-TV-Show braucht, denn er ist eigentlich im Grunde der menschliche personifizierte Off-Text. Er sagt in der Szene alles, was man als Zuschauer denken und wissen sollte. Er sagt dann zum Beispiel sowas wie, das ist ja niederträchtig, dass du, Tobi, jetzt jemand aus deinem eigenen Team nominieren sollst. Oder er setzt sich dafür ein, dass Claudia Obert nicht von Sebastian Jotta rausgemobbt wird. Oder er sagt so tolle Sätze wie, Matthias Mangiapane, du suchst wohl immer den reuigen Sünder. Weil er sich aufregt, dass Claudia Obert, weil sie eine Strafe auf sich zieht und dann nicht so richtig reuig ist. Also sehr, sehr gut, ja, Ronald Schill.
Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, dass jetzt plötzlich Ronald Schill die moralische Instanz ist und sagt, was niederträchtig ist. Wir halten fest, das ist der Mann, der Ole von Beust erpressen wollte damit, dass er seine Homosexualität öffentlich macht. Aber sei es drum. Also
und der
ich finde,
jetzt, glaube ich, in einem Pappkarton in Brasilien wohnt.
Ja, Stimmt. Und die Chefs der Favelas sagen, wir regeln das jetzt hier selber mit dem Shutdown, weil Bolsonaro das nicht kann. Naja, es bleibt interessant. Wir haben eine Rubrik, in der du, lieber Jakob, uns etwas mitgebracht hast. Und zwar
Blattgold.
Das ist ein Interview, was ich im Spiegel gefunden habe. Da wird nämlich der Bürgermeister von Sylt interviewt. Der heißt Nikolaus Heckel, ist 46 Jahre alt und er zeigt sich in diesem wirklich sehr witzigen Interview durchaus erstaunt darüber, wie Touristen aktuell versuchen, ihren Urlaub auf der Ferieninsel durchzusetzen, die ja bekanntermaßen gerade eigentlich nicht mehr angereist werden darf, damit es irgendwie gelingt, die Insulaner weitestgehend vor Corona zu schützen. Ja. Und da erzählt Erstaunliches. Zum Beispiel haben es Touristen versucht, sich als Handwerker zu verkleiden, weil die Anreise für Handwerker durchaus noch gestattet ist. Sie lassen sich Insulaner-Kennzeichen zuschicken vorher und machen die ans Auto oder sie schicken ihr Gepäck per Post und reisen dann nur mit einer Handtasche an.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ist das nicht unglaublich?
Das finde ich wirklich, das ist so ein bisschen eigentlich so The Masked Klempner, ne? Also wenn man irgendwie so als vor allem, du bist ja, aber wenn man so die Sylt-Touristen kennt, also die Hamburger, ja.
Was macht denn der Wuschel in Westerland?
Ja. Wenn man die,
was will denn das Faultier bei Gosch?
Also wenn man die Hamburger kennt, ja, die Touristen, die dann mit dem Cayenne auf die Insel kommen, dann weißt du, die Rolle als Handwerker halten die nicht länger als 5 Sekunden durch. Dann, also so bei dem ersten Handgriff sind sie komplett enttarnt. Aber das finde ich schon toll. Übrigens musste bei Sylt auch automatisch wieder an Christian Lindner und die FDP denken. Ne? Irgendwie, beide waren mal sehr stolz und es bröckelt einfach konsequent weg. Ne?
Also, unaufhaltsam. Übrigens, Heckel sagt, wenn die Menschen ihre kriminelle Energie, die sie entfalten, um nach Sylt zu kommen, in die Organisation eines schönen Osterfestes zu Hause investieren würden, wären wir sehr dankbar.
Ach, guck mal, auch noch Häme. Das ist der Dank dafür, dass man da mit 20 Pullen Sansibar-Wein weggegangen ist. Das ist der Dank, auch noch Häme. Viele, viele knibbeln wütend jetzt bereits den Sylt-Aufkleber und auch den Gosch-Aufkleber einfach direkt jetzt hinten vom Heck des Z4. Das ist der Protest.
Vielleicht sollte man das auch nochmal sagen. Du hast ja auch eine Reichweite, Micky Beisenherz. Mhm. Wenn Sie diesen Podcast gerade hören und auf dem Weg sind nach Sylt, dann fahren Sie genau den Z4 oder den SLK jetzt rechts ran, nehmen Sie Ihre Handwerker Verkleidung ab und fahren Sie bitte wieder nach Hamburg. So geht's nicht.
Das hat mich überrascht.
Die BZ schreibt, UNO warnt, Corona-Krise führt zu weltweitem Kondommangel. Jetzt gibt's auch noch Kondomknappheit, weil der weltweit führende Präservativhersteller Carex aus Malaysia die Produktion herunterfahren muss wegen Ausgangsbeschränkungen. Ist ja der Wahnsinn, oder?
Also das geht, finde ich, jetzt langsam geht mir das Corona zu weit.
Jetzt ist wirklich langsam Schluss, wobei man doch fairerweise sagen muss, es ist ja derzeit auch eigentlich gar nicht so schlimm, denn wenn, dann schlafen ja eh nur die Leute dann zu Hause miteinander, die dann lange zusammen sind und die haben ja wiederum gar keinen Bock. So, und die brauchen ja auch keine Kondome. Die Kondome brauchst du eigentlich nur bei so einer Betriebsfahrt oder wenn du von Berufswegen dann mal weg musst. Und das ist ja derzeit eigentlich jetzt eher seltener der
Fall. Meinst du, sie werden gar nicht gebraucht? Wobei ich mich schon gefragt habe, ob in so Zeiten wie Corona wird es also praktisch nächstes oder übernächstes Jahr viele Corona-Babys geben oder ist das eine Zeit, in der man nicht gern Kinder kriegt?
Tja, das glaube ich, da hat lustigerweise die feministische Journalistin Theresa Bücker die Tage mal was drüber geschrieben und die hat das nämlich aufgebracht, dass sie sagt, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Frauen respektive Paare in der Phase großer Unsicherheit und wirtschaftlicher Instabilität sagen, so komm, jetzt wollen wir noch ein Kind haben und das muss ich sagen, das leuchtete mir dann gleich total ein. Wenngleich man sagen muss, die Gelegenheit wäre eigentlich da, denn zum Beispiel Walmart verkauft gerade deutlich weniger Hosen. Es scheint also offensichtlich so zu sein, dass einfach keiner mehr Interesse daran hat, Hosen zu tragen.
Meinst du, die Hose kommt jemals zurück, Micky? Auch nach der Krise?
Ja, du weißt, ich bin im Hotel in Rheinland, ich kann das gerade nicht objektiv beurteilen. Hier endet der Karneval irgendwie nie.
Gewinner des Tages.
Der Spiegel schreibt, Zustand verbessert, Boris Johnson hat die Intensivstation verlassen. Da muss man natürlich, da kann man gratulieren, das ist wunderbar.
Ja.
Man muss allerdings auch sagen, es gibt ja viele Menschen, die gerade immer sagen, ja, Corona kennt keine Hautfarbe, was im Kern richtig ist, dem Virus ist es egal, welche Hautfarbe du hast. Was dann aber mit dir passiert, ist, glaube ich, nicht egal. Denn natürlich ist medizinische Betreuung und Anfälligkeit für einen schweren Verlauf schon eine Frage von sozialer Klasse. Ja. Ich meine, es gibt speziell in den USA, das räumt ja selbst Trump ein, dass der Coronavirus häufig Afroamerikaner besonders hart trifft. Und das hat natürlich viel mit schlechter Ernährung und hohem Blutdruck und schlechter medizinischer Versorgung zu tun, wenn es denn überhaupt sowas gibt. Ja. Insofern stimmt das nicht ganz. Also klar, das Virus interessiert sich nicht für die Hautfarbe. Was dann aber mit dir geschieht, hat auch viel mit dem sozialen Standing zu tun.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ja, was sagt die denn, Micky?
Ja, das sag ich dir. Die Bild macht natürlich das, was sie immer sagt. Weil Kalbfleisch zu dunkel war, wilde Holzlattenprügelei vor Dönerimbiss.
Was war denn da
und da
los,
muss ich
Mensch?
Ganz klar, ja, das weiß ich auch nicht. Ich wollte es nicht mehr genau, aber ich sage nur so viel: Solange die Holzlatte länger als 1,50 Meter war, habe ich aus medizinischen Gründen damit überhaupt kein Problem. Ne? Jakob, ich danke dir sehr für diesen unterhaltsamen Morgen. Wir beide müssen jetzt getrennt Ostern voneinander verbringen, aber.
Ja, das ist sehr schade.
Ja. Aber wir machen das wieder,
aber wir
oder?
Wir tun's für die große Sache. Sehr gerne, Micky.
Sehr gerne.
Schönen Tag dir.
Dankeschön, Jakob. Dir auch. Lass es dir gut gehen. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.